Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Mein Name ist Roman Zeller und neben mir bereits steht schon Professor Christoph Mörgeli. Für die Meilensteine der Schweizer Geschichte. Hinter uns sehen Sie das Universitätsspital Zürich. Lieber Christoph, was geht es heute? Was ist der Meilenstein der Schweizer Geschichte?
Das Stichwort tönt kompliziert. Perkutane, transluminale, koronar, Angioplastie. Dieses Verfahren wurde hier am Universitätsspital Zürich erstmals erprobt, durchgeführt und es sollte sich zum häufigen medizinischen Eingriff entwickeln, ja sogar zum häufigsten, den wir überhaupt kennen in den Industriestaaten. Also diese Erweiterung der Herzkranzgefäße, wie sie hier in Zürich gelungen ist, hat wirklich in der seitherigen Zeit Furore gemacht.
Ich wiederhole jetzt diesen Begriff nicht, aber jetzt so ein Zungenbrecher. Aber wann hat dieser Eingriff stattgefunden? Wer ist dafür verantwortlich? Was sind die Hintergründe?
Abgekürzt PTCA, um es vielleicht etwas einfacher zu machen, aber nur ein bisschen. Das Verfahren ist dann vielleicht doch nicht ganz so kompliziert. Es geht zurück auf einen genialen Arzt, der hierher gekommen ist, aus Deutschland, nämlich Andreas Grünzig. Das Gebäude, wie es hinter uns liegt, stammt übrigens vom Jahr 1951. Damals ist dieser damalige Neubau des Universitätsspitals eingeweiht worden, damals der teuerste Bau des Kantons Zürich. Und dieser Andreas Grünzig hat eine interessante Lebensgeschichte, auch was sein Vorleben vor Zürich betrifft.
Woher stammt er? Was hat ihn vielleicht in Deutschland entscheidend geprägt?
Andreas Grünzig stammte aus Dresden. Er ist mit einem älteren Bruder, Johannes Grünzig, aufgewachsen. Der war dann später Professor für Augenheilkunde in Düsseldorf. Ich habe ihn dort mal besuchen können und über seinen Bruder gesprochen. Er kümmert sich auch sehr und setzt sich ein für das Lebenswerk seines Bruders Andreas. Sie sind leider mit der Mutter ohne Vater aufgewachsen, denn der Vater war Wetteroffizier bei der Wehrmacht, ist ganz am Schluss des Zweiten Weltkriegs noch abgestürzt, abgeschossen worden, wahrscheinlich, und nie mehr nach Hause gekommen. Die Mutter lebte dann 2 Jahre in Südamerika, kam zurück und Andreas Grünzig hat sein Abitur an der berühmten Thomasschule in Leipzig gemacht, ist dann aber unmittelbar danach in den Westen, nach Westdeutschland geflohen und hat in Heidelberg Medizin studiert.
Zeichnete sich diese bahnbrechende Medizinkarriere mit diesem Scoop hier in Zürich, zeichnete sich das ab? War Andreas Grünzig ein herausragender Student oder war das überraschend?
Er war sicher ein sehr guter Schüler, er war ein guter Student, außerordentlich interessiert, hartnäckig auch und von einem unglaublichen Willen beseelt, den Menschen, den Patienten zu helfen. Hatte ein großes technisches Verständnis, auch das war eine Voraussetzung. Und er hatte Charisma, war ein gut aussehender junger Arzt. Als er hierher nach Zürich kam, das war 1969, Assistenzarzt. Zuerst hat er in der Angiologie gearbeitet, also da, wo man sich mit Gefäßkrankheiten beschäftigt, hat dann auch Radiologie gemacht und schließlich ist er zur Kardiologie gekommen, also zur Behandlung von Herzleiden.
Und wie kam es zu dieser Operation? Was sind da die Schritte zu diesem Durchbruch?
Das ganz große Problem bei Herzinfarkts waren die verengten Arterien. Wir sprechen ja volkstümlich von Arterienverkalkung, also Ablagerungen, Plaque, die sich eben mit der Zeit ergibt in diesen Arterien, die eben unter anderem natürlich auch die Herzmuskulatur mit Sauerstoff versorgen. Und das kann lebensgefährlich sein, wenn es hier zu einem Infarkt kommt. Und seine Idee war es nun, diese Gefäße wieder zu öffnen und so eben wieder den Blutdurchstrom möglich zu machen. Er war da nicht ganz alleine auf weiter Flur. Es gab einen amerikanischen Arzt namens Charles Dotter, der hat seit 1964 mit Kathetern die Beinarterien geöffnet, Katheter verschiedener Größe. Das war ein relativ unbefriedigendes Verfahren. Aber dieses Dottern hat auch Andreas Grünzig gelernt in Deutschland bei einem Professor Zeitler, Eberhard Zeitler. Und das war 1971. Mit diesem Wissen ist er zurückgekehrt ans Universitätsspital und hat dann andere Methoden versucht, zuerst der Öffnung der Beinarterien, nämlich mit einem Ballon einzudringen. Das war eine ausgezeichnete Idee. Man bringt den Ballon auf dem Katheter zuerst zusammengefaltet ins Gefäß, um ihn dann an der richtigen Stelle, nämlich da, wo die Verengung ist, zu öffnen unter großem Druck. Aber technisch war er noch lange nicht so weit, das bedurfte ausgedehnter Studien, denn ein Ballon, der dehnt sich ja immer weiter aus und es musste gewissermaßen eine maximale Größe erreicht werden, so im Prinzip des Feuerwehrschlauchs, der ja sehr hart wird, aber nicht beliebig wie ein Ballon auseinander geht. Und da hat ihn ein ETH-Professor, der bereits pensioniert war, namens Hopf, es war Heinrich Hopf, auch aus Deutschland, stammend auf die gute Idee des Materials PVC gebracht. Und da hat er dann weiter geforscht und kam auf sehr, sehr günstige Resultate.
Verengte Arterien erweitern mit einem Ballon klingt jetzt nicht wie Rocket Science, also nicht wie Quantenphysik. Klingt relativ trivial, wenn du das so herunterbrichst. Was war die geniale Erfindung, die geniale Entdeckung? Warum war das derart wellenschlagend, diese Erfindung von Güntinger?
Genial war es eben, weil es sehr viel präziser war und weit bessere Resultate brachte, denn nach dem Öffnen dieses Ballons waren die Gefäße tatsächlich zuverlässig wieder frei und man konnte das einführen und die Stelle, wo es nötig war, diesen Eingriff vorzunehmen, genau beobachten unter dem Röntgen. Man konnte auch Kontrastmittel spritzen, damit man das gut sieht. Und Andreas Grünzig hat das zuerst an der Beinarterie versucht und das war ein Erfolg. Er hat das 1974 zusammen mit Heinrich Hopf auch publiziert in der Deutschen Medizinischen Wochenschrift. Weil es aber deutschsprachig war, hat das noch nicht riesige Wellen geworfen. Auch hat die Industrie lange gezögert, das herzustellen. Das waren alles Prototypen. Und wie hat er das entwickelt? Nicht etwa in einem hochdotierten Labor, sondern letztlich zu Hause in seiner kleinen Wohnung am Küchentisch zusammen mit seiner Frau und seiner genialen medizinisch-technischen Mitarbeiterin, Assistentin. Das war Maria Schlumpf, die noch immer lebt und auch viel zu erzählen hat. Und da hat man zwischen Pizza und Weingläsern an diesen Materialien gepröbelt, bis man dann eben auf die geniale Lösung kam, was eben funktionierte.
Und wann hat sich diese Erfindung, diese Entdeckung kommerzialisiert? Wann wurde sie quasi im Regelbetrieb integriert?
Man hat dann meines Wissens etwa ab 1976 diese Ballondilatation industriell gefertigt und eben auch so vorbereitet. Aber der ganz große Eingriff geschah dann eben am 16. September 1977, ebenfalls hier am Universitätsspital. Der Patient war gleich alt wie Grünzig damals, nämlich 38-jährig. Ein Dölf Bachmann, der übrigens heute noch lebt. Er war damals lebensgefährlich eigentlich zusammengebrochen, unter schwersten Schmerzen hier eingeliefert worden. Und das Mittel der Wahl war damals eine große Herzoperation mit Öffnung des gesamten Brustkorbs und all den verschiedensten Aufwänden, die man da betreiben musste. Und er hat sich eigentlich auch darauf vorbereitet, dass er wie seine anderen Patienten in der damaligen Herzchirurgie so entsprechend behandelt wird. Grünzig hat ihn aber vorbereitet und ihm gesagt, und zwar eben sehr bestimmt, aber auch einnehmend und charismatisch, wie geschildert wird, erklärt, dass er jetzt eine neue Methode anwendet. Das Glück war, dass die Herzchirurgen Grünzig versprachen, sie seien zur Stelle und würden sofort eingreifen, falls etwas schief geht und es doch zu einem Herzinfarkt kommen würde. Also man hätte dann sofort operiert. Das war damals der bedeutende Herzchirurg Åke Senning, ein Schwede, und sein späterer Nachfolger dann Marco Turina, die bereit gestanden wären und eben auch den Mut hatten, diesen Eingriff zu unterstützen.
Wie wichtig ist diese neue Methode oder diese damals neue Methode für die Menschheit?
Diese Methode ist enorm wichtig. Sie hat Millionen das Menschenleben letztlich gesichert und sehr, sehr viele gerettet. Denn es ist immer ein Eingriff auf Leben und Tod, wenn es darum geht, einen Herzinfarkt zu verhindern. Und das hat man auch sofort gemerkt, dass das eine Sensation ist, ein sehr einfaches Verfahren. Man muss sich vorstellen, da wird dieser Katheter eingeführt, übrigens über die Leiste, und wird dann hochgeschoben bis zu den Herzkranzgefäßen und präzis am entsprechenden Ort dann dieser Ballon aufgeblasen unter sehr viel Druck mit einer Fußkurbel gewissermaßen, mit einem Fußpedal. Dieser Druck war etwa 2,5-mal so hoch wie bei einem Autoreifen. Und da durfte natürlich nichts schief gehen und dieser Ballon musste dann auch entsprechend halten mit dem entsprechenden Material. Das hat funktioniert und das Universitätsspital war natürlich stolz. Vorangegangen sind aber auch ausgedehnte Studien an Leichen oder auch an Hunden zuvor noch, die durch den Schweizerischen Nationalfonds unterstützt wurden.
Wurde diese Erfindung, diese Entdeckung entsprechend gewürdigt?
Das ist so ein bisschen eine umstrittene Sache. Die Freunde und Anhänger von Andreas Grünzig meinen eher nein. Es hätte sich da doch erheblicher Widerstand dagegen entwickelt. Kollegen hätten gesagt, der Grünzig bringt seine Patienten um. Er sei auch nicht so richtig gefördert worden. Damals war sein Chef der Professor für die medizinische Poliklinik, Walter Siegenthaler. Ich habe auch ihn geschätzt, ich habe auch mit ihm gesprochen. Er sagte einfach, er hätte ja nicht den halben Spital leer räumen können, nur um genügend Betten für Grünzig jetzt bereitzustellen. Also er war doch dann letztlich eingeschränkt im Vergleich zum Bedürfnis der Patienten, hatte nicht sehr viele Betten, wurde auch ausquartiert mit seinem Büro. Das mag aber auch mit Umbauten hier am Unispital zusammengehängt haben. Auch der damalige Gesundheitsdirektor Peter Wiederkehr, den ich ebenfalls schätze, hat mir erklärt, warum man eben natürlich nicht alle Tore öffnen konnte für diese Innovation. Man konnte nicht das ganze Unispital quasi für Patienten auf aller Welt öffnen. Aber es mag schon auch ein bisschen Neid dabei mitgespielt haben. Das ist halt in der akademischen Welt, auch unter Ärzten, so, dass man nicht unbedingt sehr gerne sieht, wenn da jemand Weltruhm erreicht und an einem gewissermaßen vorbeidribbelt.
Was hat das mit Andreas Grünzig gemacht? Hat ihn das verbittert, getroffen oder hat er sich einfach über seine Lebensleistung quasi selbst gefreut?
Andreas Grünzig hat dann schon einen Ausweg gefunden, indem er einfach Kollegen hierhin einlud und dann seinen Eingriff auf Hörsäle übertrug. Das waren am Anfang ein paar wenige Dutzend Zuschauer. Irgendwann waren es zwischen 200 und 300, die hierher kamen, um diese sensationelle Methode zu lernen. Vor allem als dann 1978 im Lancet eine Mitteilung erschien, war das natürlich dann weltweit bekannt durch die Publikation in diesem renommierten Fachjournal. Und so sind die Ärzte hierher gekommen und haben dann den Eingriff an ihren jeweiligen Orten durchgeführt. Grünzig wurde 1977 Privatdozent, bekam aber kein außerordentliches Extraordinariat oder eine außerordentliche Professur. Das hat er eigentlich verlangt und wahrscheinlich auch zu Recht verlangt. Das wurde ihm aber verwehrt, sodass er dann 1980 einen Ruf in die Vereinigten Staaten annahm, an eine Privatklinik, eine renommierte Privatklinik, die Emory University in Atlanta, hat ihn berufen als Chefarzt für Kardiologie.
Wo er auch seinen Lebensabend verbrachte.
Lebensabend ist etwas milde ausgedrückt. Er ist nämlich leider dann relativ bald verstorben unter dramatischen Umständen. Grünzig ging es sehr gut. Er hat den Kontakt hierher gehalten, speziell auch zu Maria Schlumpf, die er übrigens immer wieder auch in den Publikationen erwähnt hat, obwohl sie nicht studieren konnte, aber eben eine außerordentlich wichtige Mitdenkerin war bei diesem ganzen Verfahren. Und er selber hat dann es wirklich auch zu Wohlstand gebracht, zu Ansehen. Er ist sogar für den Nobelpreis vorgeschlagen worden. Er fuhr einen Porsche, er hatte einen Privatflieger. Und das wurde ihm dann auch zum Verhängnis. Er ist nämlich 1985 mit seiner zweiten Frau tödlich abgestürzt. In den Vereinigten Staaten, kam wahrscheinlich in einen Hurrikan und ist dann eben leider überfordert gewesen, wahrscheinlich fliegerisch durch diese Herausforderung. Und das Paar ist abgestürzt. Das war natürlich ein außerordentlich tragischer und früher Verlust.
Ist diese Methode von Andreas Grünzig noch immer die praktizierende Art und Weise, wie man diese Arterien löst? Oder ist die mittlerweile überholt? Ist das immer noch Best Practice, wie man so schön sagt?
Es ist immer noch die wichtige, die entscheidende Methode. Natürlich hat man sie technisch ein bisschen verbessern können. Es ist eine sehr einfache Methode letztlich, sogar auch einigermaßen kostengünstig. Es kam dann von Lausanne der Stent an den Herzkranzgefäßen dazu, also diese Gefäßunterstützung, die man auch einsetzen konnte, eine weitere Verbesserung 1986, also nach dem Tod von Andreas Grünzig. Aber es ist nach wie vor eine enorm wichtige Methode, die hier von Zürich aus ihren Siegeslauf rund um die Welt angetreten hat.
Was haben wir vergessen? Was gibt es sonst noch Interessantes zu erwähnen über Andreas Grünzig und seine Methode?
Man kann vielleicht noch die Lebensdaten nennen. Er lebte von 1939 bis, wie gesagt, 1985. Und er wird heute in Zürich doch in Ehren gehalten. Es werden hier die Katheterlabore nach ihm benannt, die Forschungsstelle ebenfalls nach Andreas Grünzig. Man könnte vielleicht noch mehr machen, um sein Andenken zu erhalten, aber er ist durchaus gewürdigt worden. Übrigens schon damals, als es passierte, am 16. September 1977 in der Bunte, Schlagzeilen wie Wunderwaffe gegen den Herzinfarkt und so weiter. Auch im Tagesanzeiger wurde das gewürdigt, in der hiesigen Presse und in der Neuen Zürcher Zeitung. Das war also durchaus schon ein ganz erheblicher Erfolg. Und im Fernsehen hat Andreas Grünzig 1978 auch seine Methode sehr, sehr anschaulich erklärt. Daneben der dann doch vielleicht etwas verkniffene Chef Walter Siegenthaler, der natürlich im Vergleich dann etwas abfällt, aber schon auch dazu schaute, dass gesagt wurde, dass das alles in seiner Klinik passiert ist.
Lieber Christoph, ganz herzlichen Dank für diese Würdigung von Andreas Grünzig bei den Meilensteinen der Schweizer Geschichte. Vielen Dank Ihnen für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal bei Weltwoche Daily Spezial und ein wunderschönes Wochenende. Vielen Dank.